mach lieber alle Lampen an.
Wieso, hast du Wodka da in deiner Teetasse drin?
Das wirst du nie erfahren.
Ach, deswegen immer dieser undurchsichtige Costa-Becher.
Yes.
Ist immer ein Irish Coffee, ne?
Korrekt.
Das ist okay für mich.
Und damit hallo und herzlich willkommen bei Enigma. Enigma. Musik. Mir gegenüber sitzt Coral. Ah.
Und mir gegenüber sitzt die... Nee, komm, Chrissy.
Ja, ich habe jetzt auch einen bösen, scharfen Lehrerblick ausgesendet.
Ja, ich dachte aber wirklich, ich fange jetzt nochmal mit dem Alphabet an, aber ich habe es jetzt gelassen.
Ich hätte ein Adjektiv für dich. Attraktiv, außergewöhnlich, atemberaubend, äußerst kompetent.
Das sind zwei Worte, bitte, ja?
Ja, und? Fängt aber mit A an. Weiter geht's. Heute wollen wir fortführen, was wir letztes Mal und vorletztes Mal begannen.
Ja,
insofern,
das stimmt.
Dass wir Teil 3 sagen wollen über die Kennedy-Familie. Unsere Kennedy-Saga geht weiter. Wir hatten geendet beim letzten Mal beim dritten Kind, was aber das vierte ist.
Ja, also eigentlich beim vierten Kind, aber das dritte, das wir besprochen haben.
Genau, so rum meinte ich das. Weil wir Sohn Nummer 2 bisher ausgelassen haben, das hatten wir ja schon mal gesagt, dass wir JFK eine eigene Folge widmen. Da ist natürlich über ihn, das weiß der ein oder andere Zuhörer vielleicht auch, schon einiges zu sagen gibt. Letzter Stand war, wir hatten 2 Flugzeugabstürze, eine Lobotomie und ein Vater, der nicht so geil war.
Schwierig.
Ja, sehr. Für weitere Details hört euch verdammt nochmal die anderen Folgen an.
Ja, wir sind übrigens der Podcast, der sich mit urbanen Legenden, Geschichte und alles True Crime, was Verschwörungstheorien offensichtlich, Familiensagen, auseinandersetzt, alles was uns interessiert und wir hoffen, dass auch in Teil 3 ihr hier noch etwas Entertainment findet.
Worauf ich dann reagiere. Ich versuche das immer so reinzuschmeißen, aber du redest in den meisten Fällen einfach weiter und ich denke mir, nein!
Ja, weil du ja später zu mir bist, deswegen.
Ja, ja, das ist gut.
Eunice
Kennedy.
Willst du Eunice erzählen?
Die haben, ne, einen kleinen Moment, die haben mir, also mir ist aufgefallen, dass halt unglaublich viele von den, oder alle, warte mal, lass mich mal nochmal durch die Liste gehen. Okay, bei ihr ist klar, die war nie verheiratet, aber alle 2, 3. Doch, alle 4 Kennedy-Töchter, alle Kennedy-Töchter, es waren ja 5 insgesamt, aber die 4, die geheiratet haben, die haben alle den Kennedy-Namen als zweiten Nachnamen behalten.
Mhm.
Gehe ich mal von aus, dass das auch aufgrund der Tatsache war, dass dieser Name einen gewissen Einfluss hatte?
Das kann ich mir gut vorstellen.
Würde ich jetzt auch behaupten, weil den gibt man nicht so gerne ab. Wenn man dann wieder einen Sohn hat in der nächsten Generation, dann kann der ja den Namen Kennedy auch wieder kriegen.
Ja, ich bin ein bisschen erstaunt. Wir haben ja es schon ein bisschen anklingen lassen in der letzten Folge mit Eunice Kennedy, dass ihre Tochter, dass sie da den Kennedy-Namen nicht weitergegeben haben.
Mariah.
Ja, sondern einfach nur
Mariah Shriver.
Ausgemacht haben.
Genau. Für diejenigen, die sich damit nicht auskennen, Mariah Shriver war insofern in der Politik zugegen, da ihr Ehemann Gouverneur von Kalifornien gewesen ist. Und dieser Gouverneur war Arnold Schwarzenegger. Mit seinem berühmten Wahlspruch, I'll be back.
Wow. Ja, und die beiden haben zusammen ja auch Kinder bekommen, die Tochter. Also in dem Fall die Enkelin von Eunice ist mit jetzt Chris Pratt verheiratet.
Mhm.
Genau, und der Patrick Schwarzenegger, der versucht sich ja als Schauspieler.
Zurück zu Eunice. Erzähl mir was zu Eunice.
Eunice. Kennedy Shriver. Übrigens ist dir aufgefallen, dass die mit Ted, mit ihrem Bruder, innerhalb von 2 Wochen sind die gestorben.
Ja, habe ich gesehen. Fand ich sehr traurig.
2009 fand ich auch sehr traurig. Also fand ich auch krass, dass das so zusammenhing. Also das hing nicht zusammen, der Tod, aber dass das so schnell aufeinander folgte.
Ja, das hat mich ein bisschen an hier, wie heißt sie, Carrie Fisher und ihre Mutter erinnert.
Ja.
Da die Carrie Fisher ist ja verstorben und direkt darauf ist, wie heißt die Mutter nochmal? Die ist ja auch eine bekannte Schauspielerin. Debbie Reynolds. Debbie Reynolds war das. Die und die, das, also wo, das war ja auch um die Weihnachtszeit rum damals, als sie verstorben ist. 27. Dezember. 2016 ist sie schon verstorben?
What? Carrie Fisher?
Ja.
Oh Gott, ja, die rennt.
Und genau, und Debbie Reynolds ist am 28. Dezember, einen Tag später, gestorben. Ja. Wo die dann noch gesagt haben, von wegen, ohne ihre Tochter wollte sie nicht auf der Welt bleiben. Und die Tochter von Carrie Fisher, die hat ja in einer Nebenrolle in einem der Star-Wars-Filme mitgespielt.
Wie alt ist Carrie Fisher nochmal geworden?
Die ist 60 geworden.
Oh, das ist aber nicht so alt. Mm-mm.
Die war aber auch nicht, glaube ich, die war nicht ganz gesund. Ich glaube, die hatte auch irgendwie angeschlagen, auf jeden Fall. Zurück zu Frau Shriver.
Ja, die war nicht angeschlagen. Die hat nämlich sehr, sehr lange gelebt. Die ist gute Frau, ist ja fast 90 geworden.
Mhm. So. Schön für sie.
Und hat viel, viel in ihrem Leben erreicht. Also was ich ja sagen muss, durch die Bank weg, die sind ja alle politisch irgendwie, haben die was gerissen.
Ja.
Das schon, also finde ich schon krass. Die Younes. Weiß ich nicht, soll ich jetzt einen Deep Dive ins Leben machen? Ich glaube, dann sind wir wieder elendig lang beschäftigt. Ich hätte eigentlich gedacht, das Spannendste an ihr ist eigentlich, dass sie vor allem humanitär sehr engagiert war und sich viel für vor allen Dingen Kinder, aber auch Erwachsene mit intellektuellen Einschränkungen eingesetzt hat.
Mhm.
Auch basierend auf der Tatsache, dass wir ja schon über Rosemary gesprochen haben.
Ja.
Genau. Und die hatte ja schon Lernschwierigkeiten als Kind und das hat Younes ja mitgekriegt. Und dann haben sie ja ganz lange nicht mitgekriegt, irgendwie, was aus ihr geworden ist, bevor dann der Vater ja den Schlaganfall hatte. Den Recap müssen wir ja nochmal kurz machen. Und danach war sie noch mehr bestärkt in ihren Bemühungen, vor allem den Kindern, und dann später ja auch mit körperlichen Einschränkungen die Möglichkeit zu geben, am quasi normalen gesellschaftlichen Leben teilzuhaben.
Mhm,
so. Und war immer schon ganz lange daran engagiert, auch so Sommercamps zu gestalten, wo es genau darum ging, dass sie nämlich ganz normale Erfahrungen machen könnten und sportliche Aktivitäten und einfach diesen Gemeinschaftssinn erleben, sodass daraus ja dann die Idee am Ende entstanden ist, 1962 die Special Olympics zu gründen.
Was also, ich auch nicht wusste, dass da der Zusammenhang besteht.
Nee, wusste ich auch nicht. Da muss ich sagen, das war der Moment, wo mir auch ein bisschen die Kinnlade runterfiel.
Ja.
Ich dachte so, krass, ey.
Ja.
So, weil die Special Olympics ja mittlerweile genauso wie die Olympischen Spiele auch alle 4 Jahre stattfinden.
Mhm.
Genau, und sie hatte das nämlich an dieser Sommercamp-Geschichte nämlich aufgezogen und hat dann das erste Mal im Jahr 1962 das nämlich stattfinden lassen in den USA.
Mhm.
Und sie ist dann für eine gewisse Zeit in den 60er Jahren nach Paris gezogen.
Ah.
So. Und hat da genauso in der humanitären Hilfe gearbeitet und auch dafür gesorgt, dass Kinder, das im Prinzip hat sie da auch die Special Olympics durchführen lassen. Und das hat dann nämlich dazu geführt, dass sie dann international anfingen, ein Bewusstsein dafür zu entwickeln, dass es diese Special Olympics gibt. Und deswegen haben sie dann so langsam sich dahin entwickelt, wo sie heutzutage sind.
Genau. 68 gab es dann die ersten internationalen Special Olympics Sommerspiele.
Genau.
Damals in Chicago. Und da waren es noch 1000 Athleten mit geistiger Behinderung. Aus 26 Staaten aber schon. Im Dezember 68 gab es dann die Gründung der gemeinnützigen Organisation Special Olympics Incorporated. Und laut der Aktequelle, die ich hier habe, nehmen jetzt heutzutage 1,3 Millionen Kinder und Erwachsene mit geistiger Behinderung an den Special Olympics teil.
Ja, genau.
Mit
und die werden ja auch mittlerweile an den gleichen Orten im Nachklapp ja zu den Olympischen Spielen einfach.
Genau, immer. Genau. Die werden dann da ergänzt quasi, dass man sagt, wir haben 2 Veranstaltungen der Olympischen Spiele. Und das ist schon krass.
Ja. Ich finde das auch krass, dass man das so spezifisch auf eine Person zurückführen kann.
Mhm.
Vor allen Dingen unter der Geschichte, dass sie dann darin bestärkt war, ihre Bemühungen ja nochmal also weiter aufzunehmen, als sie vom Schicksal ihrer Schwester erfahren hat. Die waren am Ende ja auch richtig dicht eng miteinander, ne?
Ja.
Das hat sich ja Younes richtig auf die Fahne geschrieben, sich dann richtig um ganz viel um Rosemary zu kümmern. Und hat sie dann auch ganz regelmäßig immer besucht, sie und ihr Mann.
Ja. Kann ich mir vorstellen, dass also dass das schon ein Schock ist für die Familie.
Ja.
Für, also, dass man mehr oder weniger zu hören bekommt, wie die war die ganze Zeit am Leben und die war die ganze Zeit da. Und ich wusste das einfach nur nicht. Nicht schlimm.
Ja, und auch so weggesperrt,
ja,
ne?
Also ja. So vereinsamt halt dann, ne?
So weggesperrt vom eigenen Vater.
Ja, der dann nicht mal zu Besuch gekommen ist. Das ist A.
Nee, ein anderes Wort mit A.
88 Jahre alt ist sie geworden.
Ja.
Und ist 2009 verstorben, nach mehreren Schlaganfällen, genau. So heißt es hier.
Genau. Aber nicht bei einem Flugzeugunglück.
Richtig. Aber in einem ganz, ganz besonderen Jahr hat sie von Ronald Reagan die Presidential Medal of Freedom erhalten. Die höchste zivile Auszeichnung der Nation für ihre Arbeit mit Menschen mit geistiger Behinderung. Weißt du, was das für ein besonderes Jahr war?
Dein Geburtsjahr.
Ja. 1984. Wunderschönes Jahr. Auch der Titel eines Buches, was ihr nicht lesen müsst.
Da bist ja auch du drin geboren.
Correct. Und dann kam Patricia.
Genau.
Ich finde die Fotos halt immer total schön, die da so dabei sind. Also ich finde, Fotos von früher finde ich immer sehr ästhetisch.
Ja, ich muss immer so, aber bei ihrem Bild, also ich habe hier so ein ganz altes noch in Schwarz-Weiß, da muss ich so richtig doll an die aus dem Zweiten Weltkrieg, die Nurses oder die sonst so irgendwie in der Army drin sind. Also das sieht für mich so klassisch 20er, also 40er, 50er Jahre aus.
Ja, finde ich, also das, die haben irgendwie was, diese Fotos.
Ja.
Ja, du wolltest was anderes sagen, sorry.
Gut gemacht. Ja, ich wollte gleich in Patricia einsteigen, dass der Vater zu ihr ja gesagt hätte, dass sie eigentlich das meiste Talent gehabt hätte für eine große politische Karriere oder auch als Businesswoman.
Thanks, Dad.
Aber am wenigsten draus gemacht hat.
Oh, das hat ihn bestimmt gestört. Das hat ihn gewurmt, kann ich mir vorstellen.
Das kann ich mir auch vorstellen. Also ich finde, wenn man sich jetzt alle Geschwister mal anguckt, dass man zu Patricia eigentlich auch am wenigsten sagen kann, weil die, abgesehen davon, dass sie natürlich auch irgendwie die ganzen hohen damals Mädchenschulen ja noch durchlaufen ist und dann ihren Vater damals irgendwie so ein bisschen nachverfolgt hat in dieser Hollywood-Geschichte und dann richtig doll halt in diese Kampagne von JFK eingestiegen ist und ihn richtig doll unterstützt hat, kann man ansonsten eigentlich nicht so richtig viel sagen zu ihr.
Ja, also jetzt so als junge Kennedy-Frau dann aber tatsächlich im Theater Regie zu führen zum Beispiel, in verschiedenen Stücken mitzuspielen, Assistentin der Produktionsabteilung von NBC zu sein, finde ich schon. Ne, sie hat anscheinend einen klaren Bezug zu Medien.
Ja,
und,
genau.
Und selbst wenn Fadi sagt von wegen, sie hatte das große politische Potenzial, was sie nicht ausgenutzt hat, aber letztlich hat sie was gemacht, was er auch gemacht hat. Also da darf er sich nicht beschweren, weil das hat er ja vorgelebt.
Nee, und Karriere hat sie auch auf jeden Fall gemacht.
Ja. Und hat ihren Ehemann darüber gefunden, auch einen Schauspieler.
Und wusstest du, dass sie mit einer Titanic-Überlebenden eng befreundet war?
Nein.
Mit Edith Rosenbaum.
Ja, guck an. Also, sie hat aber
und sogar so doll, dass Edith die Patentante ihrer Kinder war.
Oh, wow. Aber ist nicht so gut geendet mit der Ehe, ne?
Nee.
Weil er erstmal drogensüchtig und Affären hatte.
Ja.
Und dann, nachdem ihr Bruder verstorben war, hat sie auch angefangen zu trinken.
Ja, genau. Was ja übrigens auch dazu führte, dass sie Zungenkrebs bekommen hat.
Ja.
Aber so richtig dem Alkohol ist sie ja verfallen, vor allen Dingen auch nach ihrer Scheidung.
Ja.
Genau, und sie hat aber auch nie wieder geheiratet, wenn ich das jetzt richtig erinnere.
Nee. Aber was jetzt nochmal mit den Kampagnen zu ihrem Bruder, ne? Zu den politischen Kampagnen. Ein ganz adrettes Konzept finde ich diese Kennedy-Tees, die veranstaltet haben, wo sie ja auch dran beteiligt war. Also wo die sich mehr oder weniger mit Menschen hingesetzt haben und also die Schwestern und die Mutter und über Johns Kindheit erzählt haben und ihn mehr oder weniger so zum Menschen gemacht haben, über den politischen Menschen hinaus. Weil, soweit ich das weiß, war das auch ein großer Faktor von Obamas Kampagne damals. Dass Michelle halt mit unterwegs war und Michelle dann halt auch Gespräche geführt hat über den Menschen hinter diesem Politiker. Und dass das bei den Kennedys halt auch ein großer Teil der Kampagne war, dass die diese Tees veranstaltet haben, Teepartys, wo die halt einmal erzählt haben, ja, übrigens, das hat er in seiner Kindheit gemacht, da hat er an meinen Zöpfen gezogen und das hat er übrigens im Zweiten Weltkrieg erlebt. Schon spannend.
Ja, aber ich finde ja auch dieses System in den USA trotzdem ja immer noch so ein bisschen fragwürdig, weil diese Teepartys ja am Ende dazu geführt haben, dass er ja dieser offizielle Kandidat auch geworden ist. Ne? Also in der breite Öffentlichkeit hat ja von diesen Teepartys nichts.
Nee, so. Das stimmt.
Aber die lokale Politik halt, und die war halt wichtig, dass er möglichst viele Leute hinter sich bekommt, damit die ihn dann als offiziellen Kandidaten der Demokratischen Partei unterstützen.
Mhm. Ja. Auch Wohltätigkeit und Spendenkram, den sie gemacht hat. Für die bildenden Künste. Aber dann 2006. Aber sie ist auch 82 geworden.
Ja, also.
Aber an der Lungenentzündung.
Ich möchte sagen, die Frauen waren nicht so gebeutelt vom Schicksal wie die Männer der Kennedy-Familie.
Ja. Die haben das mit anderer Kraft ertragen, alles.
Und waren auch eher philanthropistisch unterwegs.
Philanthropistisch. Womit wir zu dem nächsten politischen Kandidaten kommen.
Ja, und der großen Tragödie der Kennedy-Familie.
Das ist die große Tragödie?
Nee, eine weitere Tragödie.
Ich wollte gerade sagen. Die einzige Tragödie, die Kennedy-Familie jemals erlebte, war mit Bobby Kennedy.
Ja, nachdem wir schon zwei Flugzeugabstürze besprochen haben.
Ja, was mir tatsächlich auch da wieder nicht ganz bewusst war, ist, wie jung Bobby Kennedy war. Weil ich meine, JFK war ja schon, war ja der jüngste oder einer der jüngsten Präsidenten an sich.
Der jüngste.
Der jüngste, genau. Und dann hat er ja Bobby Kennedy in seinem Kabinett gehabt und er ist ja siebte Kind insgesamt, oder?
Ja.
Oder sechste.
Also er ist so jung, dass er im Zweiten Weltkrieg im Gegensatz zu seinen großen Brüdern keine aktive Rolle spielen konnte, weil er da noch zur Schule gegangen ist.
Ja, und da mussten wir vorstellen, der war im Kabinett vom jüngsten Präsidenten, wie jung der da noch war. Der ist 25 geboren, 62 ist Kennedy Präsident geworden, ne?
61.
60, du hast recht. Gut, ja, auf jeden Fall, okay, 60, dann ist er... Der war 35.
Ja, genau. Der ist ja auch mit 35 da in die ganze Staatsanwaltschaft und so eingestiegen. Und hat sich ja übrigens, davon abgesehen, dass ich ja jetzt gerade schon eine Referenz zur Titanic-Folge hätte machen können, der hat sich da ja als in der Staatsanwaltschaft ja auch richtig mit Jimmy Hoffa angelegt. Da hatten wir den ja auch schon mal am Wickel.
Ja, stimmt. Jimmy Hoffa, ich erinnere den Namen.
Genau, und da in der Folge bin ich auch darauf eingegangen, dass ich Robert F. Kennedy, also Bobby Kennedy, so ein bisschen auf ihn eingeschossen hatte und ihm so ein bisschen an den Kragen wollte.
Oh, why not?
Genau, also der ist halt auch in Harvard gewesen, wie alle seine Brüder vor ihm auch, hat auch, also das war ja sehr klar vorgeschrieben, ne? Du gehst nach Harvard, dann gehst du in die Law School und am Ende bist du Anwalt.
So. Ja.
Damit sie sich alle schon mal mit dem Recht auskannten. Das haben dann ja halt die beiden großen Brüder irgendwie teilweise ja nicht beendet, da haben wir schon drüber geredet.
Mhm.
Aber er hatte ja die Möglichkeit, dadurch, dass er ja noch so jung war, sein Studium auch tatsächlich zu beenden, weswegen er dann politisch gesehen zumindest auch über diese Staatsanwaltschaftsgeschichte auch gut Karriere machen konnte. Und er ist dann ja auch teilweise in den Senat gewählt worden und war dann ja am Ende in der Präsidentschaft seines Bruders die rechte Hand. Was ich auch krass finde, weil JFK war ja schon so jung.
Ja.
Und dann nochmal vom jüngeren Bruder, dass sie das so gerissen haben. Ich meine, da wo er ja richtig Rückenwind bekommen hat, muss man ja fast sagen, oder sein politisches Anerkennen ist ja, wie er JFK in der Kuba-Krise beraten hat.
Ja, genau. Weil das war ja wirklich ein entscheidender Moment, die ganze Kuba-Krise.
Ja.
Ja.
Genau. Also.
Aber er hat sich ja auch dafür eingesetzt, dass schwarze Amerikaner Wahlrecht bekommen.
Genau.
In dem
da
ganzen,
war ja auch JFK
genau,
ganz doll hinterher.
In der gesamten Zeit gab es ja auch diese gesamte Geschichte um die Beendigung der Rassentrennung. Und den Civil Rights Act, der, glaube ich, 64 dann verabschiedet wurde.
Genau, da hatte dann Lyndon B. Johnson, der war da eigentlich nicht so ein Freund von. Das war ja der Vize dann von JFK und der musste dann ja ran.
Ja, weil der das gar nicht vorbereitet hat.
Genau, das war aber schon so weit vorbereitet alles, dass er dann am Ende auch gesagt hat, ja gut, ich unterschreibe das jetzt.
Genau. Ja, während dieser ganzen Kuba-Krise-Geschichte, das war ja dann, der Ratschlag war ja dann eher, Kuba zu blockieren, als einen militärischen Akt zu vollziehen, weil dieser militärische Akt hätte zum Dritten Weltkrieg führen können. Da ja die Sowjetunion damals Atomwaffen auf Kuba aufgebaut hat, stationiert hat, also in Reichweite der USA. Gleichzeitig hatten die USA in der Türkei Atomwaffen in Reichweite der Sowjetunion. Und da hatten die halt so ein Mexican Standoff, so von wegen, jeder von uns könnte jederzeit schießen. Ha, 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 ha. Und das war so angespannt, die Lage, dass Kennedy ja auch eine Ansprache zum Volk durchgeführt hat. Mehr oder weniger mit der Warnung, es könnte jederzeit soweit sein.
Genau, das waren sehr anstrengende 12 Tage für alle.
Genau, und dass das nicht passiert ist, ist unter anderem Bobby Kennedy zuzuschreiben.
Genau. Da erklärt sich aber auch am Ende so ein bisschen die Beziehung, die JFK zu Berlin hatte, weil das am Ende des Tages ja auch so diese Trennlinie
die
vom Kalten Krieg war.
Ja, genau. Das war natürlich ja seine Aussage, ich bin ein Berliner, war eine klare Provokation auf die andere Seite hin.
Ja.
Aber JFK kommt noch.
Genau. Wir greifen schon nochmal ein bisschen vorweg, um die Folge zu entschlacken.
Ja, genau.
So, Bobby Kennedy. Genau. Ja, nachdem ja dann JFK 63 ermordet wurde, war es relativ klar, wenn
Spoiler!
Es dann schon zwei gibt, Spoiler, wer hätte das gedacht? Was ist passiert? Wobei ich übrigens sagen muss, da muss ich jetzt auch nochmal kurz vorweggreifen, weg von Bobby. Ich bin so richtig mit dieser Kennedy-Geschichte in Berührung gekommen, als der Sohn von JFK 99 auch bei einem Flugzeugabsturz um Lebens gekommen ist mit seiner Familie.
Ja.
Das war das erste Mal, wo ich so ein Bewusstsein entwickelt habe, irgendwie, dass es diese Kennedys gibt, weil ich ja überhaupt gar nicht damit in Berührung gekommen bin. Das ist ja gar nicht mehr, also ist ja gar nicht unsere Zeit eigentlich. Aber weil es dann als so tragisch empfunden wurde, dass der auch noch bei einem Flugzeugabsturz ums Leben gekommen ist.
Ja, meine Mama hat so ein Interesse an so Dokumentationen, Familiengeschichten, Herkunftsgeschichten und sie guckt auch sehr, super gerne diese royalen Dokumentationen und so weiter. Und dementsprechend hatte ich schon einiges zu den Kennedys gesehen oder gehört aufgrund der Tatsache. Ich habe auch mal ein JFK-Referat gehalten in der Schule. Ich weiß gar nicht, in welchem Zusammenhang, aber das war ein Referat, was ich mal über ihn gehalten habe.
Bobby Kennedy war dann ja also im Prinzip der gesetzte Kandidat für die Wahl in 68.
Und er ist aber, nachdem sein Bruder erschossen wurde, ist er ja erstmal zurückgetreten, ne?
Ja, genau. Und dann hat ja
als
ein Jahr
Justizminister.
Das Johnson gemacht und der ist ja auch wiedergewählt worden.
Ja, genau. Und er hat 64, hat er erstmal für den Senat von New York kandidiert, erfolgreich. Und darüber, über den Weg konnte er dann halt wieder die Schritte gehen in Richtung Kandidatur.
Genau, und das hat er auch relativ zielstrebig eigentlich verfolgt. Und für die Demokraten war auch relativ klar, dass er eigentlich ein guter Kandidat ist für die Wahl 68.
Mhm.
Sodass es an der Stelle auch schon so weit war, dass er der eigentliche Favoritenkandidat war, den die Demokraten auch aufstellen wollten.
Mhm.
Und dann kam leider der 5. Juni 68, wo ja hat er gefeiert, dass er der demokratische Kandidat für die Wahl sein soll und ist dann bei seiner Wahl, Wahlnacht ja nicht, aber ist bei dieser Veranstaltung hinten raus durch die Küche, wollte zum Auto und ist dann attackiert worden.
Also ist ja nicht klar, ob er wirklich der Präsidentschaftskandidat geworden wäre, ne? Weil das ging ja um die Vorwahlen erstmal.
Genau.
Er hatte angeblich, laut Medienberichten, hatte er 622 Parteidelegierte an seiner Seite und das sind genau 2/3 Mehrheit gewesen. Aber das ist nie so weit gekommen, weil der 4. Juni da kam und das waren die kalifornischen Vorwahlen, die er die er mit 46% dann gewonnen hatte und hat dann erstmal mit dem Gouverneur telefoniert und dann hat er kurz nach Mitternacht ein großes Publikum in diesem Hotelsaal empfangen, warum auch immer. Wahrscheinlich, weil er sich feiern lassen wollte.
Ja, aber es ist ja ganz oft so, dass sie dann auch vor die Presse und so treten. Also das ist nicht ungewöhnlich, dass sie das so machen.
Sehr tragisch waren seine letzten Worte seiner Ansprache. Da sagte er nämlich, mein Dank an euch alle und jetzt weiter nach Chicago, lasst uns dort gewinnen. Und dann hat er die Bühne verlassen und ist dann durch die Küche raus. Und ist dann in dieser Menschenansammlung, die sind nämlich auch alle gefolgt. Da gab es ja auch nicht so dieses von wegen, wir schirmen die Leute hermetisch ab, sondern Leute sind auch hinterher. Und ich weiß auch gar nicht, er hatte 2 Leibwächter und einen Agenten dabei. Das ist überhaupt nicht genug Menschenmasse, um alles abzusichern, was dieser wichtige Mensch da eventuell brauchen könnte.
Ich glaube, mittlerweile sind es auch 4 vom Secret Service, die den Präsidenten dauerhaft...
Ja, und da kam dann ein Mann mit einem Revolver und feuerte den ab. Und den Revolver hat er in einem aufgerollten Plakat dann versteckt. Während einem Gerangel mit dem Security Service oder mit dem Secret Service... War das Secret Service? Mit den... Leibwächtern, hatte halt nochmal diese Schusswaffe abgeschossen und hat noch 3 weitere Leute getroffen, tatsächlich. Und Kennedy ist ja nicht sofort gestorben.
Nee, das stimmt. Also es war kein tödlicher Schuss, den er abgekriegt hat. Allerdings waren die Verletzungen so schwer, dass er dann 25 Stunden später verstorben ist.
Genau, im Krankenhaus da. Die haben versucht, ihm dann noch zu helfen, aber am 6. Juni offiziell ist er dann für tot erklärt worden. Sind da auch so dieses, das ist ja bei, war das bei The Fault in Our Stars, wo der eine Charakter, nee, das ist nicht Fault in Our Stars. Das ist Looking for Alaska von John Green. Da ist der Hauptcharakter besessen von letzten Worten von Menschen. Und den interessiert gar nicht die Biografie, den interessiert gar nicht, wer das ist. Ihn interessieren nur letzte Worte. Und bei Kennedy war das, als er noch am Boden lag, sagte er zu seiner Frau, alles wird gut sein. Und das, was gehört wurde, das Letzte, was er gesagt hat, war, hebt mich nicht hoch, als sie versucht haben, ihn anzuheben. Wahrscheinlich, weil er wusste, das läuft raus.
Ja, oder weil er auch so Schmerzen vielleicht hatte, ne?
Ja, 3-mal wohl war der angeschossen worden.
Genau, und damit ist er leider der 2. in der Kennedy-Historie nach JFK, der einem Attentat zum Opfer gefallen ist.
Genau, und 2 Flugzeugabstürze, 2 Attentate mit einer Schusswaffe und eine Lobotomie.
Die aber ja nicht zum Tod geführt hat.
Aber auch ein Schicksal
war. Ja, und wie gesagt, auf jeden Fall. Aber zu JFK Näheres in der nächsten Folge.
Ja, es ist sehr tragisch, vor allen Dingen, weil es ja auch wieder der Weg zumindest der Weg zur Präsidentschaft war. Und die politische Lage ja teilweise auch so war früher, dass du wirklich solche Art von Gegner hattest. Und die dann auch den Zugriff auf diese Menschen viel einfacher hatten. Im Endeffekt, das wäre jetzt vorgegriffen auf JFK, war ja auch mit dieser ganzen Autogeschichte. Aber der Angeklagte, der hat ja bis zuletzt behauptet, dass er unter Hypnose gestanden, dass er sich
große Diskussion von Verschwörungstheorien.
Genau, dass er sich gar nicht dran erinnern könnte. Es wird auch behauptet, dass da irgendeine Frau in einem Kleid noch unterwegs gewesen sein soll, die da noch zugehörte. Also da sind unterschiedlichste große Events, tragen große Konsequenzen und dann auch einiges an Theorien, was vielleicht da noch zugehören könnte. Der ist aber immer noch, der lebt immer noch, ne? Der Täter.
Ja, der lebt noch.
Der ist seit 2013 in einem bestimmten Gefängnis inhaftiert in nahe San Diego, aber so wie ich das weiß, lebt er noch.
Genau, er wollte gerne auf Bewährung entlassen werden, aber sein letztes Gesuch wurde im März 23 abgelehnt.
Ja, genau. Genau, die Frau im gepunkteten Kleid, das war diese eine Theorie, die es da gibt.
Ja, es ist halt immer dann alles ominös irgendwie, ne? Ja,
genau. Aber Verschwörungstheorien, wir setzen heute keinen Aluhut auf, bitte. Machen wir erst in der nächsten Folge, genau. Sonst wird das hier auch wieder übermäßig lang. Gehen wir lieber weiter zu Jean.
Jean. Ich finde, Jean hat das schönste Foto.
Jean hat auch ein schönes Foto. Ich finde, die haben alle, die sind sehr fotogen und dadurch auch wahrscheinlich gut erfolgreich gewesen.
Ja, aber das merkt man ja auch mit den, also auch die Söhne wurden ja alle für ihr Aussehen gelobt.
Ja, ja.
Jung und charismatisch und dann noch gut aussehend. Ja, Jean. Also was ich bei Jean ja ganz besonders spannend finde, ist, dass sie so eine entscheidende Rolle im Nordirland-Konflikt gespielt hat. Und auch das war mir nicht klar.
Das wusste ich auch nicht.
Genau, Jean ist jetzt mittlerweile das. Jetzt habe ich leider auch ein bisschen den Überblick verloren. Wo sind wir denn jetzt gerade? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, das 8. Kind.
Weil nach Jean kommt nur noch Ted.
Ja, und Jean ist 28 geboren.
Ja.
Und ist 2020 verstorben.
Mhm.
Und ist halt vor allen Dingen, also abgesehen davon, dass sie auch humanitär viel gearbeitet hat, vor allen Dingen dadurch bekannt, dass sie als Botschafterin von 1993 bis 98 in Irland war und sich maßgeblich dafür eingesetzt hat, dass dieser Nordirland-Konflikt gelöst wird. Und man muss ja sagen, das ist ihr ja auch gelungen. Also sie hat ja das so alles geschickt in die Wege geleitet, dass sie ja erstmal den Waffenstillstand quasi beigeführt hat.
Für einen Zuhörer, der oder die eventuell nicht genau weiß, was mit dem Nordirland-Konflikt zu tun hat.
Oh, das kann ich jetzt aber nur schlecht erklären. Also, wenn ich das richtig erinnere, liegt es ja daran, dass ich kann das ehrlich gesagt gar nicht so gut erklären, weil ich hänge jetzt gerade daran, liegt es daran, dass einfach die Iren mit den Nordiren Probleme hatten oder liegt es an dem Religionskonflikt?
Sowohl als auch. Naja.
Sowohl als auch, ne?
Ja, das Problem ist ja, soweit ich das noch erinnere, der Irland-Korridor ist schon echt lange her, aber grundsätzlich, die Republik Irland ist nicht unbegründet der Meinung, dass Nordirland ja eigentlich zu denen gehören müsste. Dadurch, dass aber das Vereinigte Königreich Nordirland zu seinem Königsgebiet zählt, ist es auch so, dass die Bevölkerung dort protestantisch aufgewachsen ist. Wohingegen in der Republik Irland sind die vorwiegend Katholiken. Und diese Art von Unterschied ist natürlich zu früheren Zeiten extrem wichtig gewesen, wodurch es da schon religiöse Konflikte gab und Katholiken gegen Protestanten eigentlich immer gegen angegangen sind. Dazu kommt dieser.
Hier übrigens gerade ganz viel. Ja,
dazu kommt halt diese Grenzbestimmung, wo gesagt wird, im Moment mal nein, das ist eigentlich unser Gebiet, das gehört uns. Es ist auch weird, würde ich sagen. Also wenn man alleine einfach auf diese Karte guckt, dass dieses kleine Fleckchen da oben nicht zu der Insel gehören darf.
Nein.
Ergibt wenig Sinn. Aber es ist halt auf historischer Basis, ist das so entstanden und so aufgeteilt worden oder so vereinnahmt worden. Ich meine, die Briten sind jetzt nicht bekannt dafür, dass sie große Verhandler waren, sondern Einnehmer waren. Und darauf basierend gab es dann, wenn ich mich jetzt nicht täusche, auch in Nordirland Freiheitskämpfer, also die dafür sorgen wollten, dass sie von dem Vereinigten Königreich getrennt werden. Dadurch entstand, glaube ich, auch dann der Terrorismus, RAF, glaube ich.
Genau.
Und der Konflikt ist halt gerade in den 80er Jahren, 90er Jahren extrem hochgekocht, sodass es halt auch Anschläge gab und Tote gab und Konflikte und das war nicht schön. Also das kann jetzt sehr lückenhaft gewesen sein, da bin ich mir nicht sicher. Aber es ist auf jeden Fall dieser Konflikt. Und da ist sie, in dieser Zeit ist Jean da gewesen und hat Dinge in die Wege geleitet, um eventuell zu vermitteln, um Waffenstillstand, Waffenruhe reinzukriegen.
Ja.
Und wurde dafür ja auch ausgezeichnet, ne?
Ja, genau. Tja, von Barack Obama in dem Fall die Medal of Freedom bekommen.
Da ist auch ein Bild davon dabei, wie er ihr das umtut, ne? Und das finde ich immer so ein bisschen irritierend, muss ich sagen, wenn ich so alte, in Anführungsstrichen, Figuren in der Neuzeit sehe. Weißt du, so Kennedy ist für mich 60er Jahre. Kennedy ist 60er Jahre. So, und jetzt habe ich hier die eine Schwester von Kennedy, die steht bei Barack Obama.
Ja, vor allem auch die Schwester, nicht irgendwie die Enkelin oder so.
Genau.
Oder?
Und genau dasselbe ist ja auch die Tatsache, dass Martin Luther King Jr. und Anne Frank, dass die gleich im selben Jahr geboren sind. Diese Gleichheit gewesen. Ich ordne die beiden aber komplett unterschiedlichen historischen Gegebenheiten zu.
Ja.
Dass ich sage, die sind Zeitgenossen, die hätten sich kennenlernen können. Aber dass ich denke so von wegen, nein. Die Anne Frank ist da und Martin Luther King Jr. ist da. Das finde ich sehr irritierend.
Genau. Ja, weil man das halt so mit spezifischen geschichtlichen Ereignissen verbindet. Ne?
Genau.
So Zweiter Weltkrieg, gut, das war halt dann die 40er, dann Bürgerrechtsbewegung in den 60ern, JFK in den 60ern und dann sie jetzt vor hier, das Bild ist ja von vor 15 Jahren.
Ja, der Barack Obama ist ja eigentlich nach den 2000ern.
Genau. Also das alleine schon, aber das ist ja auch schon ein bisschen her.
Das ist auch schon wieder ein bisschen her.
In seiner Präsidentschaft. Genau. Und die Medal of Freedom ist ja eine mit der höchsten, wenn ich glaube ich sogar die höchste Auszeichnung, die man kriegen kann.
Für Zivilisten, ne? Ja.
Genau. Und jetzt haben wir schon zwei Kennedy-Mitglieder, die diese Medaille bekommen haben.
Genau.
Genau.
92 ist sie geworden.
Das so kurz und knapp zu Jean.
Die ist 92 geworden und 2020 leider verstorben. Da habe ich mich für einen Moment gefragt, ob es Corona-bedingt war.
Ja, das... Nächstes historische Ereignis, das man damit immer gleich verbindet. Ne?
Ja,
mit 2020 werde ich auch immer sofort an Corona denken müssen.
Ja, genau. Womit wir zu Edward M. Kennedy kommen. Edward Moore Kennedy.
Auch bekannt als Ted.
Warum auch immer.
Ja, das kann ich mir, also von Edward zu Ted, das kriege ich noch eher hin. So, das lasse ich jetzt einfach so stehen.
Ja, so gut, dass du Yoga machst, so wie du dich gerade verbiegst.
Ja gut, wir sind uns, glaube ich, einig, dass am sinnvollsten wir immer noch Bobby finden.
Ja, hier hätte ich Eddie.
Und
Ed, okay. Aber Ted, da hat sich jemand versprochen und hat sich nicht getraut, das zu korrigieren.
Ja, wahrscheinlich läuft es darauf hinaus.
Ja. Der Jüngste.
Genau.
Das Nesthäkchen.
Aber der die längste politische Karriere hatte, auch wenn er es nie zur Präsidentschaft
hatte. Eventuell, weil er sich bewusst dagegen entschieden hat.
Ja, nicht so richtig, ne?
Na doch.
Ja, also er hat ja eher um seine Reputation gebangt. Also, was man bei Ted Kennedy sagen muss, ist ja im Prinzip, finde ich, zwei Ereignisse, die ich erstaunlich fand. Das eine, Überraschung, der nächste Flugzeugabsturz, den er ja aber überlebt hat. Also sein Flugzeug ist ja wirklich richtig gecrashed, also richtig rein in den Boden. Und er hat ja also massive Verletzungen. Der ist ja richtig auch so mit so einer Rückenorthese da rumgelaufen und so.
Möchtest du das noch ein bisschen erklären, in welchem Zusammenhang dieser Absturz passiert ist? Oder möchtest du den Zuschauern einfach sagen, von wegen, okay, ihr Zuhörer, sagen, von wegen, findet selber raus.
Findet selber raus.
Am 19. Juni 64 war er mit einem US-Senator und dessen Frau und noch einem anderen Politiker in einem kleinen Flugzeug unterwegs bei starkem Nebel. Und das Flugzeug ist dann abgestürzt. Der Senator und seine Frau kamen ohne größere Verletzungen davon. Kennedy war schwer verletzt und der Politiker und der Pilot sind ums Leben gekommen. Und am 13. Januar 82 hat er eine Maschine verpasst, die dann nach dem Start verunglückt war. Also da ist er einem Absturz knapp entkommen.
Ja.
Genau, das zweite war die Sache mit seinem Auto.
Genau, das war ja der Unfall 68.
Ja, ich habe hier 69 stehen. Okay.
Ja, genau, im Juli 69 war das.
Ja.
Genau, da hat er ja an einer Party teilgenommen und ist danach ja mit Mary Jo Pischny.
Kopeschi. Sekretärin und Wahlkampfhelferin.
Ja, genau. Die wollten halt zu ihrer Unterkunft fahren. Er hat sie halt mitgenommen und er ist dann, ja, weil irgendwie schlechte Sichtverhältnisse waren oder weil er auch angetrunken war.
Ich glaube, der war auch angetrunken.
Er war auch angetrunken. Mit seinem Auto von einer Brücke abgekommen und in einen Fluss verunfallt.
Mhm.
Und er war noch in der Lage, sich aus dem Auto zu befreien. Aber Mary Jo nicht mehr, sodass sie ertrunken ist. Und er hat, wie gesagt, das konnte man ja schlecht rekonstruieren, weil er sich selber ja nicht so gut daran erinnert hat, was da passiert ist, ihr wahrscheinlich auch nicht geholfen. Das, was ihm ja aber angelastet wurde, war die Tatsache, dass er erst 12 Stunden später Bescheid gesagt hat, dass dieser Unfall passiert ist.
Mhm.
Daraufhin ist er auch verurteilt worden. Also allerdings jetzt gar nicht großartig, sondern nur zu 2 Monaten. Aber man sagt eigentlich, dass das so ein bisschen der Kill war, Pun unintended, was am Ende verhindert hat, dass er sich als Präsidentschaftskandidat hat aufstellen lassen.
Ja, und jetzt in dem Bericht hier stand jetzt von wegen, dass er halt recht erfolgreich war. Er war ja bis zu seinem Tod US-Senator für Massachusetts.
Genau, und ist, glaube ich, auch der am längsten amtierende, was das angeht.
Ja, der ist 64 gewählt worden. Und wann ist er gestorben? 2009 ist er gestorben. Also er war recht lange der US-Senator. Dann muss er ja auch gemocht worden sein von den Leuten, ne? Wenn er so oft wiedergewählt wird. Und da hieß es von wegen, trotz seines Erfolgs in der Politik lehnte er 68 nach dem Attentat auf seinen Bruder Bobby, 72 und erneut 76 eine eigene Präsidentschaftskandidatur ab. Er begründete seine Entscheidung damit, dass zwei seiner Brüder bereits bei einem so hohen Amt Opfer eines Attentats wurden. Ja, okay, das kann unter vorgehaltener Hand kann es auch einfach sein, der hätte eh keine Chance gehabt, weil der hat einen schlechten Ruf gehabt. Aber er war ja erfolgreicher Politiker. Ne?
Ja, genau. Wobei man ja mal sagen muss, also diese Ebenen, so Senator und dann nochmal Präsident, das ist ja auch nochmal was anderes.
Richtig.
Ne?
Und da ist die Frage, ob er die Leute hinter sich hätte sammeln können und ob er auch, aber so der Kennedy-Name hätte sicher was ausgemacht. Aber ich kann auch persönlich nachvollziehen, ich will da nicht alle guten Dinge sind 3 draus machen.
Ja, das kann ich auch nachvollziehen. Vor allem, was man ja sagen muss, er ist ja auch schon in einem Flugzeugabsturz gewesen. Also es hätte ja auch im Prinzip ihn das Schicksal seiner anderen Geschwister ereilen können.
Richtig. Oder das Auto hat vielleicht auch einen Warnschuss abgegeben.
Ja, da habe ich übrigens auch gedacht, jetzt hat der gerade diesen Flugzeugabsturz überlebt, da 5 Jahre vorher, und dann fährt er sein Auto ins Wasser und ertrinkt fast.
Ja. Aber wenigstens war er gegen Bush.
Ja, das ist richtig.
Und den Irakkrieg.
Ja. Ja, und wie gesagt, er war halt als Politiker wirklich echt erfolgreich und hat sehr, sehr lange amtiert und war, ich glaube, nachdem er gestorben ist, war da nicht auch es gab ja jetzt eine Kennedy-Pause, wo kein Kennedy irgendein politisches Amt bekleidet hat.
Das weiß ich nicht.
Ich glaube, das war jetzt, vielleicht war es auch jetzt vor der letzten Trump-Legislatur. Das kann ich jetzt nicht mehr sagen. Auf jeden Fall ist es so, dass die, dadurch, dass sie ja alle politisch irgendwie was dabei hatten, verschiedene Botschafterpositionen zum Beispiel ja auch ausgefüllt haben, dass die Kennedys, also der Clan der Kennedys, sehr, sehr lange in der Politik der USA mitgewirkt haben.
Naja, unfassbar lange.
Aber bei insgesamt 9 Kindern ja auch nicht verwunderlich.
Das stimmt. An Krebs ist er letztendlich dann verstorben.
Ja.
Hatte er auch einen Tumor und ist auch bei einer Vereidigungsfeier von Barack Obama ist er zusammengebrochen wegen eines Schwächeanfalls und die Gesundheit ist halt immer weiter zurückgegangen.
Ja.
Und ja, und von seinen Schwestern wurde nur die 2020 verstorbene Jean älter, weil Eunice 2 Wochen vor ihm verstorben. Und jetzt mittlerweile sind keine Kennedys der Kindergeneration mehr da.
Nee, jetzt sind es alle nur noch die Enkel oder Urenkel, je nachdem, ob die halt nicht auch verunglückt sind. Also wie gesagt, der Sohn von JFK, der ist dann ja auch bei einem Flugzeugabsturz ums Leben gekommen. Der Urenkel von Bobby Kennedy, der ist jetzt 2020, da als 8-Jähriger, bei einem Kanuunglück ums Leben gekommen.
Der Enkel von JFK ist aber jetzt in die Politik eingestiegen.
Genau.
Er hat gesagt, das reicht, was mein Onkel da macht. Weil der ist nämlich jetzt schon länger in der Politik als Gesundheitsminister.
Also die Kennedys spielen zwar nicht mehr so eine prominente Rolle, wie sie es vielleicht in den mit uns assoziierten 60er Jahren getan haben. Aber sie waren durchaus auch die letzten Jahrzehnte immer wieder aktiv und sind es auch jetzt noch. Also
genau. Großer Einfluss auf amerikanische Geschichte und auf das politische und gesellschaftliche Leben.
Das ist doch eigentlich ein schönes Ende jetzt.
Muss es auch sein, denn als nächstes kommt JFK und das ist eine weitere Folge.
Ja, dann freuen wir uns, lieber Zuhörer, wenn ihr auch bei Teil 4 der Kennedys dabei seid.
Die Kennedy-Saga nimmt ein Ende mit dem großen Finale. Ohne große Überraschung, aber mit ganz viel Alufolie.
Vielleicht.
Stichwort Magic Bullet und so, ne?
Ja, gucken wir mal, wie viel wir dazu noch erzählen können, ohne dass die Folge explodiert.
Bin gespannt.
Vielen Dank fürs Zuhören.
Bye. Wir hören uns in 2 Wochen. Bye. Enigma. Enigma. Ja, ist doch supi. Hast du doch toll gemacht.